Ja, herzlichen Dank für Ihre freundliche Einführung. Meine Damen und Herren, ich begrüße Sie recht herzlich und freue mich, dass Sie so zahlreich erschienen sind, Ihre Mittagspause geopfert haben. Meine Damen und Herren, an diesem Ort und in dieser Stadt brauche ich Ihnen nicht zu erklären, was man unter Migration zu verstehen hat. Da reicht ein Blick in die Teilnehmerlisten unserer Veranstaltungen. Ist doch das Ruhrgebiet in seiner heutigen Gestalt erst ein Ergebnis lang andauernder Zuwanderung der verschiedensten Nationalitäten, die hier gewissermaßen zu einer neuen Ethnie verschmolzen sind, die Wilhelm Brepol mal das Ruhrvolk genannt hat. Ich bin sehr unglücklich mit diesem Begriff, aber er hat sich gehalten. Migration als Phänomen der Moderne, ob freiwillig oder erzwungen, scheint also nicht weiter erklärungsbedürftig. Anders hingegen in jenen Jahrhunderten, die wir mangels einer besseren Bezeichnung als die frühe Neuzeit bezeichnen, also jene 300 Jahre zwischen der Reformation und dem Ende der napoleonischen Ära. Hier haben wir grundsätzlich von einer Gesellschaft mit geringer räumlicher Mobilität auszugehen. Die Menschen verließen ihre angestammte Heimat nur ungern, bedeutete dieser Schritt doch eine Reise ins Ungewisse, eine Loslösung aus allen sozialen Bindungen, ohne die auf die Dauer niemand existieren konnte. Wer ins Ausland ging, der ging gleichzeitig auch ins Elend, wie die etymologische Verwandtschaft dieser beiden Begriffe nahelegt. Unübersehbar ist die Gesellschaft der frühen Neuzeit ferner auch eine ausgeprägt xenophobe, fremdenfeindliche also gewesen. Der Fremde wurde zumeist mit Argwohn betrachtet, denn er war ja ein weiterer Konkurrent um die ohnehin knappen Ressourcen, Nahrung, Wohnung und Arbeit. Nicht selten auch unterstellte man dem Ankömmling finstere Absichten, fürchtete, er könnte sich am Eigentum anderer vergreifen oder sonst wie gemeinschädlich verhalten. Tatsächlich gab es eine Reihe von Gründen, die zu solchen Befürchtungen Anlass gaben. Eine zahlenmäßig nicht geringe Gruppe, die im Verlauf der frühen Neuzeit quantitativ auch noch zunahm, zumal im Gefolge kriegerischer Auseinandersetzungen, muss tatsächlich zu jenen Entwurzelten und sozial Deklassierten gerechnet werden, denen nichts weiter übrig blieb, als ein Leben am Rande der Legalität oder eben jenseits derselben zu führen. Die Bandbreite dieser Gruppe reichte von den umherziehenden Gauklern, den verbummelten Studenten über die Bettler und Landstreicher bis hin zu jenen organisierten Räuberbanden, die vor allem im 18. Jahrhundert zur Landplage wurden. Gern gesehen und entsprechend gastfreundlich aufgenommen wurden selbstverständlich jene, die für ihr Unterwegssein ein sozial anerkanntes Motiv hatten. Der Kaufmann gehörte ebenso dazu wie der fromme Pilger, beide Angehörige von Gruppen, die erfreulicherweise Geld in die Stadt brachten und von denen man sicher sein konnte, dass sie sich nur vorübergehend hier aufhielten. Soweit der allgemeine Befund im Hinblick auf die frühe Neuzeit. Abweichend hiervon lässt sich im Rhein-Maas-Raum, ich habe Ihnen hier den Rhein-Maas-Raum, leider ist es etwas unscharf geworden, in der Folie war es schärfer, einmal in seiner breitesten Ausdehnung präsentiert. Also das, was hier schraffiert erscheint, ist der Niederrhein. Das wäre also der Raum zwischen Rhein und Maas. Das wäre der engste Begriff. Der weiteste wäre der Niederrhein plus Benelux. Ja? Ich sage immer gerne, der Rhein-Maas-Raum hat eine amöbenhafte Gestalt. Je nachdem, welche Fragestellung ich an ihn heranbringe, stellte sich mal größer und mal kleiner dar. Also abweichend hiervon lässt sich im Rhein-Maas-Raum seit dem 16. Jahrhundert eine Entwicklung feststellen, in deren Verlauf es zur Migration größerer Gruppen von Menschen kam, die dann auch vorübergehend oder auch auf Dauer anderswo, nämlich hier, eine neue Heimat fanden. Dabei sind zwei Motive ausschlaggebend für die Wanderung gewesen: Verfolgung aus Glaubensgründen und die Suche nach Arbeit. Nicht selten traten beide Motive auch in Kombination auf. Nun werden Sie mir vielleicht entgegenhalten, dass es auch anderswo in Europa solche religiös bedingten Auswanderungen gegeben hat. Man denke etwa an die Hugenotten nach 1685 oder an die Vertreibung der Salzburger Protestanten im Jahre 1731. Damit haben Sie zweifellos recht. Aber in beiden Fällen blieben die Flüchtlinge in ihren Gastländern lange Zeit isoliert und ihre Integration war ein Vorgang, der sich über Generationen hinzog. Die Hugenotten bildeten in Preußen zum Teil noch in der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts eine klar identifizierbare Minderheit, deren Lebensweise sich deutlich von derjenigen der Gastgesellschaft unterschied. Anders liegt der Fall im Rhein-Maas-Raum. Hier vollzog sich die Assimilation und Integration sehr rasch, oft innerhalb weniger Jahre, auch wenn es hier und da vielleicht ein wenig länger gedauert haben mag. Hierbei spielte eine wichtige Rolle, dass die sprachlichen und kulturellen Unterschiede zwischen Niederländern und Rheinländern im 16. Jahrhundert noch relativ gering waren. Gegenseitige Verständigung war also leicht möglich und hat vermutlich den Eindruck des Fremdseins selten aufkommen lassen. Wer aber waren diese Menschen, deren Zahl sich wohl auf 5.000 bis 6.000 belaufen haben mag? Genaue Angaben sind hier nicht möglich. Es waren Niederländer, zumeist reformierten, also calvinistischen Bekenntnisses, die in ihrer Heimat schweren Verfolgungen ausgesetzt waren und sich von daher zur Auswanderung entschlossen hatten. Vor allem unter dem Regiment des Herzogs Alba, der in den Jahren nach 1567 in den Niederlanden eine bis dahin beispiellose Verfolgungskampagne gegen die Protestanten ins Werk setzte, der nahezu 6.000 Menschen zum Opfer fielen, schwoll der Strom der Exulanten, wie sie bald genannt wurden, also nicht Exilanten, sondern Exulanten, schwoll der Strom der Exulanten gewaltig an. Die Gesamtzahl der Flüchtlinge, die zwischen 1540 und 1585 die Niederlande verließen, wird auf 50.000 geschätzt. Zum Vergleich, die Gesamtbevölkerung der Niederlande, wobei Sie hier bitte schön an alle 17 Provinzen denken mögen, also Belgien, Luxemburg und Niederlande heute, die Gesamtbevölkerung der 17 niederländischen Provinzen lag damals bei ca. 2 Millionen Menschen. Die Orte, an denen sie Asyl suchten und zumeist auch fanden, waren einmal Handelszentren wie Frankfurt am Main, Hamburg oder London. Hierhin wandten sich bevorzugt diejenigen, die sich schon in der Heimat im Handel betätigt hatten. Die anderen, Handwerker zumeist, suchten Zuflucht in den Niederlanden benachbarten Gegenden, vor allem in Ostfriesland und im Rheinland. Dies entsprang in manchen Fällen sicherlich auch der Überlegung, von hier aus rasch wieder in die Heimat zurückkehren zu können, wenn sich die Situation dort stabilisieren sollte. Der naheliegendste Grund scheint aber die eben erwähnte sprachlich-kulturelle Verwandtschaft gewesen zu sein. Dazu kam noch der Umstand, dass die konfessionelle Situation in den Vereinigten Herzogtümern Jülich, Kleve und Berg in der zweiten Hälfte des 16. Jahrhunderts noch mehr oder weniger offen war. Der Herzog hatte anfänglich einen kirchenpolitischen Kurs verfolgt, der sich an einem Mittelweg, an der Via Media zwischen Reformation und Katholizismus orientierte. Das führte vielerorts zu einem bunten Nebeneinander verschiedenster religiöser Gruppierungen, die ihren Glauben mehr oder weniger ungehindert praktizieren konnten. Auch von daher schien es den Calvinisten geraten, sich gerade hier am Niederrhein anzusiedeln, wo die Gefahr erneuter Verfolgung offenkundig gering war. Nicht unerwähnt bleiben soll auch die Tatsache, dass zwischen dem Niederrhein und den Niederlanden jahrhundertealte wirtschaftliche Verflechtungen bestanden, die ganz wesentlich durch die Organisation der Hanse vermittelt waren. Zu bevorzugten Orten der niederländischen Einwanderung entwickelten sich etwa Wesel, Emmerich, Goch und Duisburg, aber auch in den beiden Reichsstädten Köln und Aachen bildete sich eine nennenswerte niederländische Kolonie. Besonders in Wesel nahm die Einwanderung bald einen solchen Umfang an, dass die Flüchtlinge entscheidenden Einfluss nicht nur auf das kirchliche, sondern auch auf das politische Leben der Stadt gewannen. Es ist dies neben dem ostfriesischen Emden einer der wenigen Fälle, in denen die Gastgesellschaft innerhalb weniger Jahre durch die Zugewanderten dominiert wurde. Auch wo eine derartige Dominanz nicht gegeben war, sorgte die Anwesenheit der niederländischen Reformierten mittelfristig dafür, dass sich die einheimischen Protestanten bald vom Luthertum ab und dem Calvinismus zuwandten. Das verlieh dem rheinischen Protestantismus seine eigentümliche Prägung, die so ganz anders ist als im Falle der obrigkeitlich gestifteten und gelenkten Landeskirchen in anderen Teilen des Reichs. An der presbyterial-synodalen Verfassung der evangelischen Kirche im Rheinland ist dies bis auf den heutigen Tag erkennbar. Neben dem konfessionellen Aspekt dürfen aber die wirtschaftlichen Folgen der Zuwanderung nicht außer Acht gelassen werden. Die niederländischen Exulanten trugen mit ihren beruflichen Kenntnissen und ihrer Tatkraft Entscheidendes zum wirtschaftlichen Aufblühen ihrer Gaststätte bei. In Wesel und in Duisburg, aber auch in Kleve, Kalka, Rees, Xanten und Goch gaben Weber und Tuchmacher, Goldschmiede und Seifensieder dem Wirtschaftsleben am Niederrhein als qualifizierte Unternehmer nachhaltige Impulse. Ganz entscheidend für ihren wirtschaftlichen Erfolg war die europaweite Vernetzung der niederländischen Flüchtlinge untereinander, die eben nicht nur eine religiöse, sondern auch eine ökonomische Funktion hatte. Nach der endgültigen Loslösung der 7 nordniederländischen Provinzen von der spanischen Krone im Jahre 1581 und dem nachfolgenden Aufbau der Republik der Vereinigten Niederlande kehrten viele Niederländer wieder in ihre Heimat zurück, vor allem natürlich solche, die aus dem Norden stammten. Aber eine erhebliche Anzahl von ihnen, wie viel das genau waren, das lässt sich wohl nicht ermitteln, blieb am Niederrhein ansässig, wo sich ihnen nach wie vor günstige Lebens- und Arbeitsbedingungen boten. Der enge Kontakt, der nach wie vor zwischen Rückkehrern und Dagebliebenen aufrechterhalten wurde, trug entscheidend dazu bei, dass der Niederrhein und die Niederlande nach wie vor als ein gemeinsamer Kulturraum betrachtet werden konnten. Auch wenn sich auf politischem Gebiet die deutsche und die niederländische Geschichte eher auseinander bewegten. Die niederländische Republik war kaum gegründet, da setzte schon ihr beispielloser wirtschaftlicher Aufschwung ein, der das 17. Jahrhundert bezogen auf die Niederlande zum Goldenen werden ließ. Während weite Teile des benachbarten Heiligen Römischen Reichs im Chaos des Dreißigjährigen Krieges versanken, entwickelte sich die niederländische Wirtschaft zur leistungsstärksten Europas, konnte das kleine Land gar unter den Bedingungen des weiter andauernden Krieges mit Spanien ein überseeisches Handelsimperium aufbauen, auf dem der Wohlstand des Landes ganz entscheidend beruhte. Die Migration im Rhein-Maas-Raum kehrte jetzt ihre Richtung um. Diesmal waren es die Niederlande, die zum Ziel tausender arbeitssuchender Rheinländer wurden, die sich dort auch in der Regel mit offenen Armen aufgenommen sahen, weil man dringend qualifizierte Arbeitskräfte benötigte. Dass es auch diesmal keine nennenswerten Integrationsprobleme gab, ist aufgrund des eben Gesagten einleuchtend. Ein Beispiel für den zuweilen erstaunlichen gesellschaftlichen Aufstieg rheinischer Zuwanderer in den Niederlanden bietet die Familie Deutz, deren Herkunft ich hier nicht weiter zu erklären brauche. In den 1580er Jahren war Johann van Deutz, der in Köln zum reformierten Glauben übergetreten war, nach Amsterdam ausgewandert, wo er sich als Papierhändler niederließ. Bereits sein Sohn, ebenfalls Johann mit Namen, fand Aufnahme in das Amsterdamer Regentenpatriziat, also in die politisch und wirtschaftlich tonangebende Schicht der Stadt. Gegen Ende des 17. Jahrhunderts sogar nobilitiert, zählte die Familie van Deutz bis zu ihrem Erlöschen in der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts zu den vornehmsten Amsterdams, die einen nicht unerheblichen Teil ihres Reichtums karitativen Zwecken zukommen ließ. Auch andere ursprünglich deutsche Familien lassen einen ähnlich steilen gesellschaftlichen Aufstieg in den Niederlanden erkennen und sind bald nach ihrem Zuzug unterschiedslos in der Gastgesellschaft aufgegangen. Noch heute legen viele niederländische Familiennamen wie van Gogh, van Bebber, wobei Bebber für Bedburg steht, van Xanten, Xanten steht für Xanten, Zeugnis von der ursprünglichen Herkunft ab. Noch einmal ist es im Verlauf der frühen Neuzeit zu einer religiös bedingten Migration einer größeren Gruppe von Niederländern ins Rheinland gekommen. Es handelt sich dabei um die sogenannten Mennoniten, eine dem Täufertum zuzurechnende religiöse Gruppierung, die nach Zeiten obrigkeitlicher Verfolgung in den Niederlanden und dann im Herzogtum Jülich schließlich in der zweiten Hälfte des 17. Jahrhunderts im damals oranischen Krefeld eine neue Heimat fand. Ursprünglich stammte ein großer Teil von ihnen aus Amsterdam, Haarlem oder Nimwegen. Ihre wirtschaftliche Tüchtigkeit und ihre weit gespannten Handelsbeziehungen verdankte Krefeld seinen staunenswerten Aufstieg vom unbedeutenden mörsischen Landstädtchen zum Zentrum der Seidenindustrie in Nordwesteuropa, übertroffen nur noch von Lyon. Auch bei den Mennoniten lässt sich beobachten, dass sie, wie schon zuvor die Calvinisten, ihre Gastgesellschaft bald dominierten. Dies freilich auf eine eher indirekte Art und Weise, denn ihr Glaube verlangte von ihnen das Fernhalten von allen politischen Geschäften. Wenn sie dennoch beherrschenden Einfluss auf das Stadtregiment in Krefeld hatten, so verdankt sich das der Tatsache, dass die meisten der im 18. Jahrhundert amtierenden Bürgermeister und Ratsherren bei ihnen in Lohn und Brot standen und deshalb es nicht wagen konnten, eine Politik entgegen den Interessen ihrer Arbeitgeber zu betreiben. Meine Damen und Herren, bislang haben wir die Migration im Rhein-Maas-Raum als Massenphänomen behandelt, das im Übrigen auch als relativ gut erforscht gelten darf. Doch daneben gibt es auch Wanderungsbewegungen, die ich eher als Elitenmigration kennzeichnen möchte. Gemeint ist hier die Einwanderung von Niederländern katholischen Bekenntnisses ins Rheinland. Und was ich Ihnen jetzt erzähle, bezieht sich auf ein Forschungsprojekt, was sich gegenwärtig in Vorbereitung befindet an meinem Lehrstuhl. Auch hier kommt es seit der Mitte des 16. Jahrhunderts zur Ausbildung grenzüberschreitender Strukturen, die der wechselseitigen Unterstützung dienen und seelsorgerische Betreuung gewährleisten sollen. Im Gegensatz zu den Reformierten lassen sich allerdings bei den Katholiken keine genuin wirtschaftlichen Motive bei ihrer Netzwerkbildung erkennen. Damit eng zusammenhängend war auch die räumliche Mobilität bei den Katholiken schwächer ausgeprägt. Zu einer Massenauswanderung, analog den reformierten Exulanten, ist es hier nicht gekommen. Hier waren es eher Einzelne, gleichwohl als Multiplikatoren wichtige Personen, die eine rege räumliche Mobilität an den Tag legten. Es ist durchaus berechtigt, hier von Elitenmigration zu sprechen. Unter anderem floh der letzte katholische Bürgermeister von Amsterdam, Cornelis Jacobson Brouwer, der nach 1578 an den Niederrhein, wo er in Kalkar das Bürgerrecht erwarb. Bereits im Jahr zuvor war der Bischof von Sertogenbosch, Laurent Metzius, nach Kalkar geflohen und zog von da aus nach Köln weiter. Nach Köln begab sich auch der Generalvikar des Erzbistums Utrecht, Johannes von Bruessen, nachdem er sich zunächst 3 Jahre in Emmerich aufgehalten hatte. Emmerich war auch der Fluchtpunkt zahlreicher Klosterinsassen, um sich vor Verfolgung durch die Calvinisten zu schützen. Der Niederrhein bot durch den Umstand, dass er glaubensoffen war, wie das Jutta Prieur einmal genannt hat, sowohl den niederländischen Reformierten als auch den niederländischen Katholiken eine, wenn auch vielfach nur vorübergehende, neue Heimat. Die katholische Kirche hatte in der Niederländischen Republik keine rechtlich definierte Stellung. Streng genommen gab es sie gar nicht, obschon sich etwa 40% der damaligen Niederländer zu ihr bekannten. Dies war allerdings keine auf den Katholizismus beschränkte Erscheinung, sondern galt ganz allgemein für alle Glaubensgemeinschaften außerhalb der reformierten Kirche, also etwa auch für die Lutheraner oder die Täufer. Die reformierte Kirche hatte eine Stellung als publique Kerk, als öffentliche Kirche. Wenn man das wörtlich übersetzt, de facto handelt es sich hier um eine Staatskirche. Sie galt ihrem Charakter nach als Staatskirche, auch wenn das Verhältnis zwischen Staat und Kirche in der frühen Neuzeit niemals frei von Spannungen war. Die Situation der nicht reformierten Bekenntnisse war also stets eine prekäre, die allenfalls durch die zumeist geübte pragmatische Toleranz der lokalen oder staatlichen Autoritäten gemildert wurde. Erschwerend kam aber im Falle des Katholizismus der Umstand hinzu, dass genau dieses Bekenntnis auch das des jeweiligen Feindes war, zunächst Spaniens, danach Frankreichs. Mussten die Repräsentanten der Republik unter diesen Umständen nicht davon ausgehen, dass unter den Katholiken heimliche oder offene Sympathien für den Feind gegeben waren? Tatsächlich spielte dieses Motiv eine wichtige Rolle bei der Behandlung der sogenannten Generalitätslande, wo die Mehrheit der niederländischen Katholiken lebte. Generalitätslande, zu ihrer geografischen Orientierung, bei diesen Gebieten handelte es sich um Teile der heutigen Provinz Limburg und die gesamte Provinz Nordbrabant, also im Süden der heutigen Niederlande. Diesen Gebieten war im Übrigen auch der Provinzstatus vorbehalten. Die haben sie nicht bekommen. Die politische Loyalität der Menschen in diesen Gebieten wurde grundsätzlich in Frage gestellt, weswegen man den Generalitätslanden den Status einer Provinz vorenthielt und sie unmittelbar durch die Generalstaaten verwalten ließ, daher der Name Generalitätslande. Daneben spielten diese Gebiete noch eine wichtige Rolle im Rahmen der niederländischen Barrierepolitik, die darauf abzielte, mögliche kriegerische Aktionen auf das Gebiet südlich der großen Ströme, also südlich von Rhein und Maas, zu beschränken. Die Generalitätslande waren damit als Bühne des Kriegstheaters vorgesehen. Auf kirchenpolitischem Gebiet ist das Bemühen um eine möglichst weitgehende Schwächung des katholischen Bekenntnisses in den Generalitätslanden handlungsleitend gewesen, nachdem sich der anfängliche Versuch einer Protestantisierung der Bevölkerung als Fehlschlag erwiesen hatte. Einzig im Falle der Stadt Maastricht und der Länder an der oberen Maas war von den Generalstaaten die öffentliche Feier des katholischen Gottesdienstes zugestanden worden. Überall sonst galt er als offiziell verboten. Allerdings waren die lokalen Autoritäten vielfach bereit, gegen Zahlung bestimmter Summen die Abhaltung katholischer Messen in Privathäusern zu gestatten. Wenn trotz dieser Repressionsmaßnahmen festzustellen ist, dass die Organisationsstruktur der katholischen Kirche weitgehend intakt blieb, so bedarf dies einer Erklärung. Ein Grund für das Fortexistieren des katholischen Kirchenwesens ist sicherlich in dem Umstand zu sehen, dass sich die Generalitätslande von katholisch geprägten Gebieten umgeben sahen, aus denen ihnen Hilfe und Unterstützung gewährt wurden. Hierzu rechneten sowohl das Fürstbistum Lüttich, die spanischen Niederlande, sowie insbesondere auch der Niederrhein. Im letztgenannten Fall ist in erster Linie die Reichsstadt Köln zu nennen, die sich mehr und mehr zum geistlichen Zentrum für die Generalitätslande, aber auch für den Katholizismus in den übrigen Teilen der Republik entwickelte. Dabei waren die engen Verbindungen zwischen Köln und den Niederlanden keineswegs erst das Ergebnis der eben skizzierten Vorgänge. Sie hatten ihre Wurzeln in der seit je stark ausgeprägten religiösen Bedeutung Kölns, in den wirtschaftlichen Beziehungen und nicht zuletzt in der Tatsache, dass Köln der Sitz einer Universität war. Umgekehrt hatte sich in der Reichsstadt schon seit jeher niederländischer Einfluss stark bemerkbar gemacht. Erich Meuthen stellt in diesem Zusammenhang fest, Zitat, die geistige Entwicklung der Kölner Metropole ist ohne den jahrhundertelangen niederländischen Einfluss kaum denkbar, Zitat Ende. Gerade in den ersten Jahrzehnten des Bestehens der Niederländischen Republik, als die Konfessionsfrage wegen des andauernden Krieges mit Spanien eine eminent wichtige Bedeutung hatte, spielte das heilige Köln, das hillige Köln, für die Niederlande eine große Rolle. Da ist einmal das kurz nach 1600 gegründete Priesterseminar, das Collegium Hollandicum, aus dem jährlich etwa 15 Priester hervorgingen. Auch der Vikar des Bistums Utrecht, Saschbaut Vosmeer, hielt sich überwiegend in Köln auf, was die Bedeutung der Stadt für den niederländischen Katholizismus einmal mehr unterstreicht. Aber auch bei katholischen Studenten anderer Fächer, nicht nur der Theologie, war die Universität Köln als Studienort beliebt. Um 1600 waren immerhin 20% der in Köln immatrikulierten niederländischer Herkunft. Ohne Zweifel handelt es sich bei diesen um Katholiken, denn in Köln war dies Voraussetzung für eine Immatrikulation. Auch im Falle der Frühgeschichte des Kölner Gymnasiums Tricoronatum ist eine enge Verbindung mit den Niederlanden wirksam geworden. Die ersten Lehrer der Schule waren fast ausschließlich Jesuiten aus Nordfrankreich oder der Wallonie. Das Tricoronatum war somit fest in das Netzwerk jesuitischer Bildungs- und Erziehungsarbeit eingebunden, mit dessen Aufbau der Orden bald nach seiner Gründung in Nordwesteuropa begann. Nicht zu vergessen ist auch die Tatsache, dass Köln neben Antwerpen und später Amsterdam der prominenteste Verlagsort in Nordwesteuropa war. Im Grunde hatte das Druckwesen in den Niederlanden von hier seinen Ausgang genommen und die verlegerischen Beziehungen zwischen Köln und den niederländischen Städten blieben auch in den nachfolgenden Jahrhunderten eng. In dem Maße, wie sich Köln zu dem zentralen Verlagszentrum der Gegenreformation entwickelte, belieferten die Kölner Druckereien schwerpunktmäßig auch den niederländischen Markt mit religiösem Schrifttum katholischer Provenienz. Die Herkunftsangabe Colonia galt bald in der Republik als Kennzeichen für Bücher und Traktate von untadlich katholischem Charakter, was sich wiederum niederländische Drucker vorzugsweise solche aus Amsterdam und aus Leiden, zunutze machten, indem sie Köln als fingierten Verlagsort angaben. Damit umgingen sie einmal die Zensurbestimmungen der Republik und hatten zum anderen ein bei der katholischen Bevölkerung verkaufsförderndes Argument geschaffen. Der Handel mit diesen pseudo-kölnischen Büchern wirkte sich zeitweilig sogar existenzbedrohend für den ebenfalls katholischen Verlagsort Antwerpen aus, wo das Haus Plantin Moretus eine herausragende Stellung innehatte. An sich war die Mittlerfunktion Kölns im nordwesteuropäischen Buchhandel kaum erstaunlich angesichts der weitreichenden Handelsbeziehungen der Reichsstadt in diesem Raum. Im Hinblick auf die Produktion katholischen Schrifttums erhielt sie aber eine Verstärkung insofern, als sie seit 1545 Hand in Hand ging mit der Ausbreitung des Jesuitenordens. Denn es waren vorwiegend Werke aus der Feder von Jesuiten, die in Köln gedruckt und von hier aus weiterverbreitet wurden. Dass die Niederländische Republik hierbei zum bevorzugten Absatzmarkt wurde, verlangt sich auch der Tatsache, dass die niederländischen Jesuiten bis 1626 zur Provinz Germania Inferior gehörten, die ihre Zentrale in Köln hatte. Zahlreiche der in Köln speziell für den niederländischen Markt verlegten Bücher jesuitischer Provenienz entwickelten sich gar zu regelrechten Bestsellern in der Republik. Zu nennen ist hier etwa das Erbauungsbuch »Das himmlische Palmgärtlein« des Jesuiten Wilhelm Nakatenus, das von Antwerpen aus in die nördlichen Niederlande gelangte. Einen weiteren Zusammenhang gilt es aufzuzeigen, der sich förderlich auf die Verbreitung katholischer Konterbande in den Niederlanden auswirkte. Es ist dies der Umstand, dass Köln zu einem Zentrum der pro-spanischen Publizistik während des 80-jährigen Krieges wurde, die ihren Weg in die Republik auf dieselbe Weise fand wie auch das katholische Schrifttum. Die Reichsstadt Köln, so wurde versucht zu zeigen, war ein starker Rückhalt des niederländischen Katholizismus in den ersten Jahrzehnten des Bestehens der Niederländischen Republik, zumindest bis zum Ende des Spanisch-Niederländischen Krieges im Jahre 1648. Danach lockerten sich die Beziehungen allmählich, was unter anderem mit dem einsetzenden Niedergang der Kölner Universität zusammenhing, die intellektuell immer stärker gegenüber Löwen abfiel. Der zurückgehende Anteil von Studenten aus den nördlichen Niederlanden mag hierfür ein Indiz sein. Waren um 1600, wie erwähnt, noch rund 20% der immatrikulierten gebürtige Nordniederländer, so sackte deren Anteil nach 1648 auf nur mehr 8% ab. Um 1700 betrug ihr Anteil nur mehr 2,5%. Interessanterweise aber stieg, ungeachtet der Konkurrenz durch Löwen, zu eben jener Zeit der Anteil südniederländischer Studenten in Köln auf 12,5%. Über die Gründe hierfür lässt sich nur spekulieren. Nicht auszuschließen ist, dass hierfür die Bedeutung Kölns als Bezugspunkt für die südniederländische Gegenreformation ausschlaggebend war, worauf Guillaume van Gemert jüngst hingewiesen hat. Andererseits gilt es zu berücksichtigen, dass der Begriff Niederlande in seinem ursprünglichen durch die Burgunderherzöge geprägten Verständnis eben den gesamten heutigen Benelux-Raum meinte. Diese älteren, der Bildung von Territorial- oder gar Nationalstaaten vorausgehende Bedeutung wurde auch von Seiten der katholischen Kirche noch lange vertreten. Die Kirche stiftete also weiterhin ein wesentliches Moment der Identifikation für alle, zumindest katholischen Niederländer, unter Einschluss ihrer niederrheinischen Nachbarn. Es wird im Rahmen meines Forschungsprojekts zu zeigen sein, welche Bedeutung dieser Tatsache auf längere Sicht, nämlich bis weit in das 19. Jahrhundert hinein, zukam. Hier beschränke ich mich auf Stichworte. Das entscheidende Stichwort ist Kulturkampf, wo abermals eine Migration von Rheinländern in die Niederlande stattfindet, nämlich die vertriebenen Klosterinsassen und die vertriebenen Priester, die dort in den Niederlanden Asyl finden und von hier aus ihre Arbeit fortsetzen. Meine Damen und Herren, ich danke Ihnen für Ihre Aufmerksamkeit.